Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands.
Sehenden Menschen ist es vielleicht noch nicht aufgefallen. Es gibt Barrieren im Netz, die Menschen, die blind oder sehbehindert sind, daran hindern, manche Webseiten gut zu nutzen. Das sind zum Beispiel Schaltflächen, die sich mit Screenreader nicht lesen lassen, Captchas, die nur visuell gelöst werden können, oder Grafiken und Textfelder, die bei Vergrößerung andere überlappen. In einem Projekt des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands lernen Betroffene, wie sie Barrieren melden können und prüfen Internetseiten auf Nutzungsfreundlichkeit. Rose Jokic und Markus Ertl leiten das Projekt. In einem Interview für das Verbandsmagazin Sichtweisen berichten sie, was bereits erreicht wurde und wie es mit dem Aufdecken von Barrieren weitergehen soll. Auch welche Rolle dabei das Ende Juni in Kraft tretende Barrierefreiheitsstärkungsgesetz spielen wird, wird verdeutlicht. Das Gespräch führt Ute Stefanie Mansion.
Vor 3 Jahren hat das Projekt Durchsetzungsbegleitung digitale Barrierefreiheit begonnen. Rose, kannst du kurz erläutern, worum es in dem Projekt ging und geht?
In dem Projekt geht es darum, digitale Barrieren zu melden, die auf Webseiten von öffentlichen Anbietern vorhanden sind. Und dazu sensibilisieren wir blinde und sehbehinderte Menschen in Schulungen und Workshops und zeigen denen auf, wie dieser Weg vonstatten geht, wenn Barrieren gemeldet werden sollen.
Jetzt sind aber nicht nur die Anwenderinnen und Anwender angesprochen, sondern ein Ziel des Projektes war es ja auch, öffentliche Stellen und von ihnen beauftragte Unternehmen für das Thema digitale Barrierefreiheit zu sensibilisieren und ihnen Know-how darüber zu vermitteln. Inwiefern würdest du sagen, ist das gelungen? Und wer zum Beispiel hat daraufhin etwas an seinem Webauftritt geändert?
Also wir haben sehr, sehr viele Webseiten getestet und viele Barrieren gemeldet. Und allein schon dadurch haben wir natürlich sensibilisiert, denn wenn Menschen, die von Barrieren betroffen sind, sich selbst melden und das mitteilen, dass eben Störungen vorhanden sind, dann ist das ein wesentlicher Schritt, um darauf aufmerksam zu machen. Und wir haben natürlich auch auf der Webseite vom DBSV eine Seite, die sich mit diesem Thema beschäftigt und auch ein Video, was bereits im Vorfeld des Projektes entwickelt worden ist, um darauf aufmerksam zu machen, wie man eben Barrieren meldet. Und die Meldungen, die eingegangen sind, sind natürlich nicht alle behoben worden, aber viele der Webseiten von öffentlichen Stellen, auf welchen wir Barrieren gefunden haben und gemeldet haben, haben sich mit dem Thema beschäftigt und haben zum Beispiel auch ihre Erklärungen zur Barrierefreiheit aktualisiert und auch Barrieren behoben, aber leider bei Weitem noch nicht alle.
Kannst du ein paar Beispiele nennen für typische Barrieren?
Typische Barrieren können zum Beispiel sein, fehlende Alternativtexte bei Grafiken oder aber auch bei Schaltflächen. Zum Beispiel blinde Menschen, die Screenreader benutzen, werden manchmal gehört haben auf Webseiten sowas wie unbeschriftet Schalter. Und das ist schon eine Barriere, weil man dann nicht weiß, wo führt dieser Schalter hin, was passiert, wenn man diesen Schalter betätigt. Das wäre so eine typische Barriere. Oder es könnte zum Beispiel auch sein, dass ein Captcha, eine sogenannte grafische Spam-Abwehrfunktion vorhanden ist auf einer Webseite und man diese visuell lösen muss, indem man zum Beispiel grafische Symbole sieht und in ein Eingabefeld eintragen muss, und das kann leider kein Screenreader auslesen, und dementsprechend würden blinde Menschen so ein Formular, was ein Captcha hat, nicht absenden können. Das wäre eine gravierende Barriere, die leider auch auf Webseiten öffentlicher Stellen vorkommt, die Formulare haben, um Barrieren zu melden. Also quasi, um eine digitale Barriere zu melden, kann es vorkommen, dass man so eine Barriere erst überwinden muss, nämlich so ein Captcha.
Markus, es gab und gibt innerhalb des Projekts Workshops, die vermitteln, wie man digitale Barrieren bei öffentlichen Stellen meldet. Urs hat das ja schon erwähnt. Wie war die Resonanz und welches Feedback habt ihr vielleicht hinterher von den Teilnehmenden bekommen, nachdem sie Barrieren gemeldet hatten?
Also die Resonanz war sehr gut. Wir hatten insgesamt, also nur der DBSV, so 170 Teilnehmer in über 30 Workshops. Die laufen immer noch, die Workshops. Also jeder ist noch herzlich eingeladen, sich mit anzuschließen. Die Rückmeldungen waren also am Ende der Workshops eigentlich immer so, dass sie sich ein Stück weit sicherer gefühlt haben. Also die Leute haben gesagt, okay, jetzt habe ich es besser verstanden, was damit gemeint ist, weil dieses Barrieren melden sollte schon auch etwas strukturiert ablaufen. Das heißt, A, was ist eine Barriere? B, wie melde ich wohin, welche Barrieren? Und also das hat er bei den Teilnehmern gut angeklungen und die haben eigentlich sehr positiv zurückgemeldet.
Habt ihr hinterher denn nochmal Feedback bekommen, wenn die tatsächlich in der Wirklichkeit, sage ich mal, eine Barriere gemeldet haben? Ja, ob das dann geklappt hat, ob eine öffentliche Stelle dann ihre Barriere rückgängig gemacht hat?
Also es gibt sogar eine Liste, bei der immer wieder Leute gemeldete Barrieren auch zurückgespiegelt haben. Also wie war die Kommunikation mit den öffentlichen Stellen, aber auch, wenn es weiterging, wie war die Kommunikation mit der Schlichtungsstelle? Und ich kann mich da an auch Kommunikationen erinnern, die dann uns mit einer Schlichtungsvereinbarung bekundet haben, wir sind jetzt durch, wir haben eine Vereinbarung und die Seite wird jetzt barrierefrei werden.
Das Einhalten der Vorgaben für Barrierefreiheit allein gewährleistet ja nicht automatisch die Nutzerfreundlichkeit, häufig Usability genannt. Rose, kannst du kurz mit einem Beispiel erklären, wie sich fehlende Nutzerfreundlichkeit bemerkbar macht?
Fehlende Nutzerfreundlichkeit kann sich bemerkbar machen, sogar auf barrierefreien Webseiten. Zum Beispiel, wenn man grafische Inhalte ansteuern muss, die schlechte oder schwache Kontraste haben, oder zum Beispiel Cookie-Banner, die visuelle Überlagerung darstellen, wenn zum Beispiel eine Webseite aufgemacht wird, jemand mit einer Vergrößerungssoftware darauf zugreifen möchte und ein Cookie-Banner aufploppt, der dann das Ganze überdeckt und die sehbehinderten Menschen zum Beispiel gar nicht sehen können, wo ist jetzt dieser Schalter, um das zu akzeptieren oder eben abzulehnen. Solche Dinge können sehr störend sein bei der Nutzung, auch wenn sie barrierefrei gestaltet sind, also auch wenn die Schaltflächen richtig bezeichnet sind. Aber diese visuelle Überlagerung ist natürlich nicht besonders nutzungsfreundlich.
Ja, und für Menschen mit Sehbehinderung ja eigentlich auch eine Barriere, ne?
Genau.
Mhm. Ihr habt bei dem Projekt auch die Nutzerfreundlichkeit unter die Lupe genommen, nämlich mit einem Usability-Check. Bitte berichte ein wenig darüber, was dabei gemacht wird und wer sich beteiligen kann.
Genau, wir haben im Zuge dieses Projektes beim DBSV einen sogenannten Usability Pool ins Leben gerufen. In diesem Usability Pool können Blinde und Sehbehinderte Interessierte beitreten, die selbst Webseiten und Apps testen wollen, eben auf diese Nutzungsfreundlichkeit. Und zwar mit deren Hilfstechnologien, die sie im Alltag nutzen. Im Usability Pool selbst als Mitglied hat man zunächst keine Aufträge, gibt aber Angaben darüber, inwiefern man welche Software nutzt und wozu man bereit wäre zu testen, ob zum Beispiel vor Ort oder nur online, ob man mit einem Screenreader XY testet oder mit Vergrößerungssoftware und so weiter. Also daraus erstellen wir Profile und Anfragen, die wir dann erhalten, um Usability-Checks durchzuführen, vermitteln wir passend auf diese Profile. So ein Usability-Check kann zum Beispiel beinhalten, dass man eine Webseite, die zuvor als barrierefrei getestet worden ist, mit einer Gruppe von blinden und sehbehinderten Menschen und deren Hilfstechnologien testet auf Nutzungsfreundlichkeit. Und da würde man zum Beispiel innerhalb von einer Stunde Aufgaben bekommen, die man lösen müsste. Das könnten Aufgaben sein wie zum Beispiel: Versuchen Sie, die Suchfunktion dieser Webseite zu nutzen und geben Sie folgende Suchbegriffe ein. Wie finden Sie die Ergebnisse? Können Sie die Ergebnisse mittels Schaltflächen oder Überschriften ansteuern? Könnte eine Aufgabe sein. Eine zweite Aufgabe könnte sein: Wenn Sie sich auf der Webseite bewegen und versuchen, ein Formular auszufüllen, wie würden Sie das tun? Und dann gibt es, je nachdem, diejenigen, die die Tabulator-Taste nutzen mit dem Screenreader, könnten mit der Tabulator-Taste sich durchtappen und berichten, was dabei passiert, welche Formularfelder ploppen auf, was kann man da eintragen, ist das sinnvoll, so diese Reihenfolge. Zum Beispiel könnte man feststellen, kommt zuerst die Eingabefunktion Name und dann Vorname und dann Zusatz, oder kommt zunächst die Funktion Vorname, Zusatz Name. Da würde einem auffallen, oh, da stimmt was nicht in der Lesereihenfolge. Und das könnte man zum Beispiel rückmelden. Mhm. Und solche Dinge fallen möglicherweise bei Usability-Checks auf, die man mitteilt, und die EntwicklerInnen, die das dann mitbekommen, können das entsprechend später nachbessern.
Wie viele und welche Art von Unternehmen haben denn bisher mitgemacht beim Usability-Check?
Also wir haben viele Anfragen von Unternehmen und viele Gespräche mit Agenturen, die auf der Suche sind nach Menschen, die mit verschiedenen Hilfstechnologien testen können. Und bis so ein Usability-Check mit allem drumherum, was es dazu zu organisieren gibt, zustande kommt, müssen eben solche Dinge geklärt werden. Wer kann wie, wo, wann was testen? Dementsprechend, eine Anzahl ist jetzt nicht so hoch, wie es wahrscheinlich sein wird, wenn das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft kommt. Da wird es möglicherweise viel mehr Tests kommen. Ich nehme an, wir haben inzwischen mehr als 10 Usability-Checks extern durchgeführt, und wir führen aber auch Usability-Checks vom Projekt aus durch. Das heißt, wir nehmen uns Webseiten und Apps vor, die als barrierefrei gelten, und führen Usability-Checks, um festzustellen, wie nutzungsfreundlich das Ganze ist. Und eine Summe der Usability-Checks ist Tendenz steigend zu betrachten. Ja,
ja. Und das richtet sich auch an Privatunternehmen, nicht nur an Stellen der öffentlichen Hand.
Genau, Usability-Checks können Agenturen anfragen, die selbst Barrierefreiheitstests zum Beispiel auch durchgeführt haben und sich jetzt vergewissern wollen, dass deren Ergebnisse auch tatsächlich nutzungsfreundlich sind.
Ja, hat denn eines der Unternehmen oder vielleicht auch mehrere schon mal eine Rückmeldung gegeben, ob ihnen die Meldungen der Anwenderinnen und Anwender geholfen haben?
Ja, wir haben Rückmeldungen erhalten, gerade aus der Finanzbranche. Zum Beispiel Unternehmen, die für Banken und für verschiedene Finanzdienstleistungen Apps und Webseiten entwickeln. Da sind auch schon Folge-Usability-Checks angefragt worden. Ja. Also mehr Menschen, die mit weiteren Hilfstechnologien testen können, wurden angefragt. Ja.
Also da besteht doch eine gewisse Offenheit.
Ja.
Markus, warum ist ein solches Projekt mit seinen verschiedenen Unterprojekten notwendig, wo doch eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, dass digitale Anwendungen der öffentlichen Hand barrierefrei zugänglich sein müssen?
Na, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir würden uns auch wünschen, es würde von allein passieren. Wenn man aber weiß, dass eigentlich die Barrierefreiheit seit 2006 für Behörden des Bundes verpflichtend gewesen wären und bei vielen es noch nicht erlebbar ist, weiß man, dass es ohne den Druck der Betroffenen selbst gar nicht geht. Und das geht natürlich los von dem Bewusstsein, von Ressourcen, von dem Know-how, wie macht man sowas überhaupt? Also ich erlebe dann auch oftmals neue Angebote, wo von vornherein vereinbart war, es soll barrierefrei sein. Und im Nachgang kommt dann raus, dass der Dienstleister vielleicht nicht gut gearbeitet hat. Das kann ja auch passieren. Also es gibt viele, viele Gründe, wieso es notwendig ist. Und man muss auch mal überprüfen, diese Tests, die hier gemacht werden auf Konformität, die werden ja nicht für das komplette Angebot gemacht, sondern auch erst einmal für 5 Webseiten. Und aus den 5 Webseiten, die sollten natürlich unterschiedlich sein, ergibt sich dann ein Bild, wurden auf diesen 5 Webseiten die Standards eingehalten. Mhm. Und es wäre natürlich ein Rückschluss auf andere Webseiten, ist aber kein Garant dafür, dass auf anderen Webseiten auch sauber gearbeitet wird. Also deshalb ist es schon wichtig, A, die öffentlichen Stellen von unserem Projekt aus noch mehr zu beraten, aber B, auch die Betroffenen selbst zu ermächtigen und zu empowern, diese Barrieren wirklich zu melden, weil nur durch dieses Barrierenmelden wird für die öffentlichen Stellen sichtbar, dass die Leute das Angebot wünschen und dass es hier noch Barrieren gibt, die beseitigt gehören.
Wie wird eurer Einschätzung nach das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das Ende Juni in Kraft tritt, dem Projekt oder vielmehr den damit verbundenen Zielen Auftrieb geben?
Im ersten Moment steht es ein Stück weit in Konkurrenz meines Erachtens, weil viele Ressourcen jetzt einfach von der Privatwirtschaft absorbiert werden. Also viele Barrierefreiheitsexperten sagen gerade, sie sind mit Arbeit voll. Das heißt, die öffentlichen Stellen haben das Problem, dass sie gar nicht die Leute herbringen, die es eigentlich bräuchten. Das ist mal der erste Punkt. Aber natürlich, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz hat meines Erachtens noch mehr Strahlkraft auf die Barrierefreiheit, wie das die EU-Richtlinie für die Barrierefreiheit von öffentlichen Seiten hatte, weil hier erstmal mit Sanktionen gearbeitet wird. Das heißt, öffentliche Stellen, wenn man Barrieren findet, wenn man Barrieren durchsetzt, das bleibt einfach dann irgendwann am Ende stehen. Wenn die nicht mögen, dann kann man sich, keine Ahnung, wenn man auch geklagt hat, das irgendwo hinnageln. Aber beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz kann die Marktüberwachungsbehörde dann schon auch mit nicht ganz kleinen Strafen Sanktionen erheben. Und das hat natürlich dann nochmal zur Folge, dass das Thema insgesamt, also Barrierefreiheit insgesamt noch mehr Bedeutung gewinnt und auch die Dienstleister, die jetzt beispielsweise öffentliche und private Webseiten betreuen, dieses Know-how mitbringen und dann das auch umgesetzt wird. Es wird jetzt zwar nicht von jetzt auf gleich passieren, aber man merkt aktuell, auch wenn man viele Fachinformationen oder Fachseiten beobachtet, dass das Thema aktuell an noch mehr an Dynamik gewinnt. Was man aber auch sagen muss, dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wurde ja 2018 beschlossen und die Dynamik passiert wie natürlich in vielen Fällen erst ganz zum Schluss. Jetzt möchte noch jeder schnell seinen Online-Shop, sein Online-Banking-Portal, was auch immer, barrierefrei gestalten. Und darf man auch mal die Frage stellen, wieso hat man nicht gleich begonnen oder vielleicht schon früher mal das eine oder andere Angebot barrierefrei gemacht, dann hätte man jetzt nicht den Druck dazu.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Marktüberwachungsstelle überwacht dann die Einhaltung der digitalen Barrierefreiheit und kann dann auch Geldstrafen verhängen?
Es wird so laufen, dass wir Betroffene nicht auf die einzelnen Privatunternehmen zugehen können, sondern nur mittelbar über die Marktüberwachungsbehörden melden können. Leute, die erfüllen ihre Aufgaben nicht. Und die Marktüberwachungsbehörden haben dann die Aufgabe einzugreifen. Da die Marktüberwachungsbehörde noch nicht begonnen hat zu arbeiten, die wird erst formiert aktuell, weiß man natürlich noch nicht, wie das im Einzelnen ist. Und da schon mal ein kleiner Blick nach vorne, auch die Durchsetzungsbegleitung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes soll ein neues Projekt werden, wo wir dieses Thema Barrierefreiheit wieder hochhalten werden.
Ja, und gibt es die Marktüberwachungsstelle dann in jedem Bundesland eine oder eine zentrale?
Also das Gesetz hätte vorgesehen, es in jedem Bundesland zu haben. Aber die Länder haben Gott sei Dank sich dazu entschlossen, eine zentrale Marktüberwachungsbehörde einzurichten. Die kommt jetzt in Sachsen-Anhalt und soll dann für das ganze Bundesgebiet in alle Länder rein auch arbeiten.
Rose, wie geht es dann weiter mit dem Projekt?
Also wir möchten das Projekt fortsetzen, haben dazu auch schon einen weiteren Antrag bei der Aktion Mensch eingereicht, weil das Projekt wird von der Aktion Mensch unter anderem gefördert.
Und geht eigentlich nur bis Ende Mai, ne?
Genau, das Projekt geht nur bis Ende Mai und wir gehen davon aus, dass es dann nahtlos weitergehen kann und wir nach wie vor Workshops anbieten können zum Melden von digitalen Barrieren bei öffentlichen Stellen. Der Bedarf ist noch da, es sind noch genug Barrieren vorhanden und wir möchten auch bezogen auf das BFSG, also auf das Barrierefreistärkungsgesetz, auch in den Landesvereinen informieren, welche Schritte können getan werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben Privatwirtschaft auch Barrieren beseitigen muss. Und dazu werden wir auch Informationsmaterial zur Verfügung stellen und vielleicht auch Schulungen anbieten, je nachdem, ob und wie das Projekt dann organisiert wird. Aber das haben wir auf jeden Fall vor.
Ja, dann viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt und vielen Dank für das Gespräch mit euch beiden, Rose Jokic und Markus Ertl.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke auch.
Sie möchten jetzt auch lernen, wie Sie Barrieren im Internet melden können? Bei einer Projektverlängerung wird es neue Termine für die Workshops Barrieren melden geben. Mehr Infos unter www.dbsv.org/digitale-barrieren-melden.html. Wer Interesse an den Workshops hat, kann bereits jetzt an folgende E-Mail-Adresse schreiben: digital-barrierefrei@dbsv.org. Der Absender, die Absenderin, wird dann informiert, wenn neue Termine anstehen. Alle, die ihren Webauftritt nutzungsfreundlich gestalten möchten oder Webseiten auf Nutzungsfreundlichkeit testen möchten, schreiben eine E-Mail an usability@dbsv.org. Noch mehr Informationen gibt es unter www.dbsv.org/digitale-barrierefreiheit-durchsetzen.html. Neben dem eher technischen Thema digitale Barrieren bietet die Sichtweisen Mai auch ein natürliches, beschwingtes, leichtes. Das Schwerpunktthema lautet Garten. Folgen Sie Marion Krause zu einer botanischen Architektur der Düfte und Zelda Aslantekin und Rainer Heim in ihre Gartenwelten. Sie finden die Beiträge auch auf sichtweisen-online.org und können das gesamte Sichtweisen-Magazin online hören. Unter www.dbsv-inform.org ist es ebenso abrufbar wie die Hörmagazine vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen in gedruckter Form lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar beim DBSV Zeitschriftenverlag per E-Mail an zeitschriftenverlag@dbsv.org. Gerne schicken wir Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.